kann mich noch erinnern, wo ich dem einen oder anderen, der damals frisch in die Gemeinde kam, unten die Räumlichkeiten gezeigt habe, den Keller, ne? Ich glaube auch dir. Und oh Gott, habe ich mich geschämt. Hey, das war mir so peinlich. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, wie peinlich das war. Ich denke so,
schau mal, hier ist der Teenie-Raum.
Und jetzt ist es echt toll geworden unten. Ne? Ich möchte ja noch, das ist noch nicht die Predigt, ne? Also ihr dürft aber trotzdem zuhören. Ich möchte nur sagen, ich glaube, es sieht nicht nur toll aus und man sieht, dass hier Leute sich investiert haben und ganz fleißig waren, ganz viele Hände. Es ist für mich auch Ausdruck von etwas, was passiert seit einiger Zeit mit unserer Gemeinde, wo es darum geht, dass wir wirklich Gott auch unser Bestes geben, dass wir wirklich in sein Reich investieren. Und ich sage jetzt, man hat manchmal den Eindruck gehabt, bei uns, aber auch woanders, dass die Gemeinde so der Abladeplatz für die alten Dinge zu Hause, die wir nicht mehr gebrauchen können. Ah, das Sofa, Sperrmüll ist es zu schade. Könnte man in die Gemeinde stellen. Da ist es noch gut genug. Ich sag dir jetzt, wenn du so denkst, bist du hier nicht kompatibel mit mir. Das ist jetzt keine Kampfansage, aber es ist eine Kampfansage gegen diesen Geist, der dahinter steckt, diesen Geiz. Ja? Gib Gottes Beste und Gott wird dich segnen. Meine Frau und ich haben so resümiert über nicht nur, 23 Jahre Ehe oder knapp 30 Jahre Beziehung. So auch, wie wir angefangen haben, auch geldmäßig. Ich kann nur sagen, wenn du Gott an erster Stelle setzt, auch in deinen Finanzen, ich sag nochmal, man sieht an dem Bankauszug, sieht man ganz klar, kann man Rückschlüsse ziehen, wie es geistig bei dir aussieht, ne? Und wenn du Gott an erster Stelle setzt, dann wird er dich auch dafür segnen. Also keine Angst, ich halte keine Predigt über den Zehnten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir egal ist, ob du den Zehnten gibst oder nicht. Es ist mir in dem Sinne nicht egal, weil ich verpflichtet bin, dir zu sagen, dass darauf Segen liegt, wenn du Gott gibst. Ne? Und ich, ob es 10% sind oder was auch immer, lass es von Herzen kommen. Es ist das wichtig, mein Vater sagt immer, es ist nicht wichtig, was du gibst, sondern was du zurückbehältst. Gib Gott dein ganzes Herz und auch die Dinge, materiellen Dinge. Und das ist ein Geist. Und wo wir hier uns investieren und wirklich höchste Priorität haben im Reich Gottes und sagen, das ist höchste Priorität, da investiere ich mich. Ne? Ich habe so Diskussionen geführt, da ging es auch um eine Anschaffung. Ah, das ist doch viel zu teuer, das Billigere tut es doch auch. Ne? Das kann sachlich schon mal richtig sein. Also ich will jetzt nicht, bin jetzt nicht der Befürworter, dass man immer das teuerste, beste kaufen muss. Ne? Es muss einfach funktional sein und passen. Aber hier habe ich eine Haltung gespürt, hat es Billige für die Gemeinde, tut es auch. Und es war eine Person, wo ich wusste, für sich selbst kauft diese Person nur das Beste vom Besten. Und ich bin froh, dass Gott hier einen Wandel geschaffen hat und dass man es auch sieht hier in der Gemeinde. Ich möchte zu denen gehören, die ihr Bestes ins Reich Gottes geben. Die wirklich Exzellenz bringen, weil Gott ist ein Gott der Exzellenz, ja, Gott des Überflusses. Ich glaube, dass viele ärmlich sind, weil sie nicht, Segen muss fließen, es muss weitergehen. Wenn du das verstanden hast, wird Segen in dein Leben reinkommen. Ja, ich bin kein Wohlstandsprediger, ja. Kommt jetzt nicht die Predigt nach dem Motto, wenn du so und so viel Prozent gibst, kommt das hundertfache zurück, ne, und sowas. Ich weiß nur, dass Gott es segnet. Ja, wenn du, und es ist eine Herzenshaltung, das wird Gott segnen. Und ich glaube, wir als Gemeinde sind hier auf einem sehr guten Weg. Ich bin stolz auf euch, alle ihr, die ihr euch einbringt, wo ihr schon jahrelang treu seid. Gott sieht es und weiß es. Und er wird dich dafür segnen. Glaub mir, er wird dich dafür segnen. Okay. Vorpredigt, Hauptpredigt. Ich habe eigentlich keine richtige Einleitung. Normal so die Hauptaufgabe des Predigers, die tolle Einleitung zu finden, dass alle abgeholt sind. Und da dürft euch nochmal so strecken. Schulter, so, ne? Durchblutung für den Kopf. Ne? Andersrum auch noch. Ich falle jetzt mit der Tür gleich ins Haus. Der Titel heute heißt Kämpfen bis zum Durchbruch. Hol dir göttliche Strategie für deinen Durchbruch. Ja? Wenn du nicht kämpfen willst oder nicht kämpfen kannst, hast du schon verloren. Und die schlechte Nachricht ist, wir sind hineingestellt in einen Kampf, ne? Ob du es willst oder nicht. Es gibt keine neutrale Zone. Und ich glaube, wir stecken alle in Kämpfen im Leben, wo wir Dinge durchgekämpft haben, in Familien, im Job, auch in der Gemeinde. Und ich stelle auch fest, gerade so in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr, wenn ich so vergleiche und mich austausche mit auch Leitern und Freunden, dann stelle ich fest, da passiert was. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr merkt, irgendwas rumort, ne? Dinge zerbrechen. Unsere Gemeinde in Emding ist zugemacht worden, unsere Muttergemeinde wohlgemerkt. Ich habe immer noch so diese Broschüre, ne? 50 Jahre Emding, wo ich denke, es passiert was, es passiert auch was in unserem Leben. Und ich habe auf dem Herzen, hier nochmal den Fokus reinzulegen und reinzuleuchten, wo Gott so sein Licht reinleuchten möchte. Er möchte, dass wir lernen zu kämpfen, bis der Durchbruch kommt. Und wir wollen uns das anschauen bei einer Person, über die sehr viel berichtet wird, wo ich auch sehr dankbar bin, wie es aussah bei dieser Person. Wie hat diese Person gekämpft? Wie hat diese Person Durchbruch erfahren? Und ich erzähle euch jetzt nicht von einer Person, wo man sagt, ach, ne, wäre ich der gewesen, wäre das auch alles leicht gefallen. Ne? Hätte ich so und so viel Geld, dann könnte ich auch den Zehnten geben. Ne? Dann könnte ich dies oder jenes machen. Hätte ich mehr Zeit, räume ich meinen Speicher auf. Okay, ihr kennt das alles. Nein, wir wollen uns das anschauen. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt auch ein, dass du einfach die richtigen Worte schenkst, dass du die Herzen berührst. Und dass du jetzt einfach hier präsent bist. Hab Dank dafür, Heiliger Geist. Amen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, um wen es geht. Es geht um eine meiner Lieblingspersonen in der Bibel, ist der David. Der David hatte eine Berufung, eine Verheißung. Er wurde zum König gesalbt. Diese Zeremonie war sehr unscheinbar. Da gab es keine Fanfaren. Da ist nicht der Prophet auf feurigem Wagen eingefahren in das Dorf. Bringt mir den David. Ne? Himmlische Chöre haben nicht gesungen. Der Samuel war bei dieser Familie. Der Isai, ne, hat seine Söhne antreten lassen. Dann kam so der Erste, der ist es nicht. Der Zweite war es auch nicht. Und es waren stattliche Söhne. Ne? Ihr kennt vielleicht den einen Spruch, der es auch in die Jahreslosung gefunden hat. Ne? Dass Menschen sehen das Herz an. Das Äußere, aber Gott sieht das Herz an. Und alle kamen durch. Und Samuel sagt, da ist keiner dabei. Hast du nicht noch irgendwo einen Sohn? Ja, wenn du so genau fragst, ich glaube, der David, ne, auch der ist noch bei den Schafen. Das heißt, es war sehr, ja, bescheiden. David war eigentlich so abgelehnt von Anfang an. Ach du, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das auch schon erfahren. Du hast dich durchgerungen für irgendwas, hast dich angemeldet. Und dann, ach, was willst du denn hier, ne? Auf diesem Leiterschaftspastorentreffen? Autsch. Der David hatte sowas erlebt durch die Bank weg. Dann war noch der Saul König und David wurde gesalbt als König. Ihr kennt die Geschichte vom David, deswegen erzähle ich das auch. David als der große König, der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber wie fing das an? Wie sehen seine Kämpfe aus? Wie sieht der Weg dahin aus? Der hat nichts geschenkt gekriegt, Leute. Der musste kämpfen. Und wisst ihr was? Er hatte gelernt zu kämpfen. Er hatte gelernt, treu zu sein in diesem, jetzt fällt mir nur wieder das S-Wort ein, in diesem bescheidenen Job, den er hatte. Das war nämlich so der, ja, kein angesehener Aufgabe. Er musste die Schafe hüten, ne? Das war so Drecksarbeit. Aber er war treu da drin. Er hat sich treu erwiesen und er hatte gelernt, was hat er gelernt, wirklich auf Gott zu schauen. Er hat den Löwen besiegt, er hat den Bären besiegt, er hat wirklich hier sich für seine Schafe eingesetzt, er hat gekämpft für sie, er hat sie verteidigt. Das heißt, er hat sein, hier war wirklich treu in dieser Aufgabe, hat sie vollständig wahrgenommen. Und er hat sich weiterentwickelt. Das heißt, er ist nicht stehen geblieben, er hat nicht gesagt, oh, Gott hat mich zum König gesalbt, oh, jetzt setze ich mich hin und jetzt, Herr, jetzt warte ich, bis das Königreich mir hier in den Schoß fällt. Und jetzt warte ich hier, jetzt warte ich hier, passiert noch nichts, ich muss mehr beten, jetzt warte ich hier. Gut, und ich möchte die Predigt jetzt nicht in die Länge ziehen. David musste kämpfen. David hatte noch einen langen Weg vor sich. Ich weiß nicht, ob er nicht gesagt hat, hätte, oder wenn er es gewusst hätte, ob er gesagt, nee, salbe lieber einen anderen. Er war lange auf der Flucht, der David, vor dem Saul. Der Saul war neidisch auf ihn gewesen. Und ich möchte nur, dass ihr wisst, in was für eine Situation dieser David war. Er war mit den Gesetzlosen zusammen, mit Verbrechern. Dieser König David, ja, der wahrscheinlich verantwortlich ist für die meisten Kirchenlieder oder mitverantwortlich für wunderbare Psalmen, der sagt selber, ich fühle mich so schwach, weil lauter Verbrecher um mich rum sind. Das war seine Gesellschaft. Er war auf der Flucht. Ja, er musste kämpfen, bis er wirklich König war. Und es hat eine Zeit lang gedauert. Egal in welcher Situation du steckst, egal was die Ärzte sagen, deswegen habe ich mich auch so gefreut auf das Zeugnis von Susanne, wo Gott mir das so aufs Herz gelegt hat, denke ich, ich glaube, morgen muss sie kommen. Ja, ich glaube, du hast gekämpft, Susanne. Du hast gekämpft. Ja, mach weiter. Ja. Genau, egal in welcher Situation du bist, in welchem Loch du auch sitzt, egal ob du selber geschaufelt hast, ob du reingefallen bist, die Botschaft heute, die Aussage ist, kämpfe den Kampf, lass dir von Gott die Strategie zeigen. Jesus hat alles getan am Kreuz. Ne? Jetzt wird jemand sagen, ich kann doch nicht kämpfen, er hat doch schon alles gemacht. Das ist richtig. Dein Glaubenskampf besteht darin, in diesem Sieg zu leben. Dir die Strategie zu holen, dein Rema, das Rema für Susanne war, ich werde nicht sterben, ich werde die Werke des Herrn verkünden, diese Stelle. Ja, auch wenn der Arzt sagt, ich habe keine Aussichten und vielleicht Freunde sagen, hast du es deinen Kindern schon gesagt, dass du stirbst? Ne? Das habe ich auch noch im Kopf. Das ist erstmal bist du hier geplättet. Ne? Und Susanne ist eine Kämpferin. Und es gilt hier zu kämpfen, bis du dein Wort, dein Rema hast für deine Situation. Und kämpfen heißt nicht, den Pastor zu lange nerven, bis er dir ein Wort sagt, sondern mir ist es wichtig, es ist dein Kampf. Ja, ich werde dir helfen bei diesem Kampf, keine Frage. Wir brauchen einander. Gott hat uns zusammengestellt. Die denken, sie können alleine gehen, glaube ich, werden nicht überleben. Also nicht geistlich. Es ist auch nicht biblisch nebenher bemerkt. Aber das ist wichtig. Es ist dein Kampf. Und ich möchte die Stelle lesen, 1. Samuel 30. Wo das hier Also ihr kennt die Geschichte jetzt von David. Ihr wisst so, ich habe so ein bisschen anläuten lassen, wie sein Werdegang. Er ist nicht als König auf den Thron gefallen nach seiner Salbung. Ne? Seid ihr einverstanden? Ne? Das war eine ziemlich lange Strecke. David hatte gelernt zu kämpfen, hatte gelernt zu vertrauen. Er wuchs auch in diesen Herausforderungen. Er hat sich verändert. Ja. Wer von euch mag Veränderung? Ouch. Okay. Also ich mag keine Veränderung. Aber ich weiß, Veränderung ist notwendig. Ja. Also und David, 1. Samuel 30, samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, das war so seine Festung, er kam zurück mit seinen Kriegsmännern, mit seinen Kriegern. Da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und ihre Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Ich möchte eine kurze metaphorische Gedenkminute einlegen. Alles weg. Alles verloren. Ja, wirklich alles weg. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal alles verloren hat, neu anfangen musste. Okay, ich lese weiter. Da hoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jesreditarin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Ich halte hier auch noch mal inne. Ja, schlimme Situation. David, man gibt David hier die Schuld. David wird zum Sündenbock gemacht. David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des Volkes erbittert war. Das heißt, denk nochmal an diese einleitenden Worte, Davids Berufung, ne? Du sollst König sein, ein Mann nach dem Herzen Gottes und diese Situation hier. Also wenn man jetzt nicht die Geschichte kennen würde oder weiterliest, würde man sagen, schade, dass es die Psalmen nicht gibt, ne? In der Bibel, ist echt schade mit dem David, ging ja echt bübelschief da ins Ziklag. Ist echt dumm gelaufen. Die haben ihn halt gesteinigt. Hätte was werden können aus dem David. Ne? Die Geschichte geht weiter. Ne? Es ist aber ein Wunder, dass es weitergeht. Ne? Ich möchte, dass ihr das versteht. Es ist nicht selbstverständlich. Hier passiert was. David war am Ende, er war am Arsch. Er war wirklich nicht nur mit dem Rücken an der Wand, es war kurz vor aus. Ne? Da war kurz jemand, dass seinen Schalter umlegt. Was macht dieser David? Er gründet einen Arbeitskreis für Wiederbeschaffung von verlorenen Gütern und Menschen. Er gibt einfach seinem zweiten führenden Offizier die Schuld. Lass doch den steinigen. Gut, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und hier steckt so viel drin, auch noch in diesem Text. David übernimmt hier erstmal die Verantwortung, die geistliche Verantwortung, und kommt mit diesem Problem wirklich zu Gott. Er geht zu Gott hin. Ich denke, er hat nicht so viel Zeit gehabt. Weiß nicht, wie lang ein Stein fliegt. Nee. Aber er geht hier zu Gott und Und ich glaube, diese Situation war wie so ein Katalysator, wo, wenn du weißt, es gibt jetzt nichts anderes mehr, als dass Gott mir helfen kann, dann gehen manche Dinge vielleicht auch schneller, auch im Gebet. Gott hat mein Gebet mit den 5 Buchstaben im Ausrufezeichen immer erhört. Was passiert jetzt hier? Und David sprach zu Abjatar, also da ist irgendwas passiert. Und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und es passiert was. Und David sprach zu Abjatar, dem Priester, dem Sohn Achimelis, bring mir doch das Ephod her. Und als Abjatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn, sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen, wirst gewiss Rettung schaffen. Hier fängt, oder hier haben wir den eigentlichen Kriegsschauplatz, so wie bei Susanne, dieses Wort, du wirst nicht sterben. Ja, du wirst noch die Werke des Herrn verkünden. Es ist wichtig hier, deswegen so dieser zweite Titel, kämpf bis zum Durchbruch. Die Frage wo, klar, eigentlich am Kreuz hier. Ich gehe zu Jesus, ich gehe zu Gott und hol dir dein Wort für deine Situation, hol dir deine Strategie. Vielleicht musst du dein Leben ändern, vielleicht musst du deine Ernährung ändern. Vielleicht musst du was auch immer ändern. Vielleicht musst du deinen Job ändern. Vielleicht musst du deine Freunde wechseln. Nicht nur das Hemd, sondern was auch immer. Hol dir, versteht ihr, was ich meine? Das hat Konsequenzen. Da passiert was. Wenn du hier zu Gott kommst und sagst, ich will, dass sich was ändert in meinem Leben. Ich will nicht mehr krank sein. Ich will nicht mehr müde sein. Ich bin's müde, müde zu sein. Ich bin's krank, krank zu sein. Ich möchte nicht mehr davonlaufen. Ich will nicht der auf der Flucht sein. Ich will der sein, der Sieg hat. Ich will der sein, der siegreich durchs Leben geht. Dann heißt es wie David, komm zu Gott, hol dir die Strategie. Vielleicht ist was in deiner Familie, vielleicht ist irgendwas, aber hol dir die Strategie. Ne? Ich mache jetzt nur Beispiele. Ich weiß nicht, was die Strategie für dein Leben ist. Ich weiß aber, dass Gott für dein Leben einen Plan hat, eine Strategie, die dich zum Ziel bringt, die dich in das Leben hineinbringt. Und das ist dein Kampf hier. Dein Kampf, hier dran zu bleiben, bis Gott dir diese Strategie gibt, diese Weisheit oder dieses Wort. Und auch wenn du dieses Wort hast, dann heißt es, dieses Wort umsetzen. So wie Susanne das auch gemacht hat. Ich weiß, sie hat so alles tapeziert, ne, mit Worten Gottes. Sie hat da drin gelebt. Sie hat gekämpft. Dein Land gibt es nicht gratis. Ne? Es ist mit Kampf verbunden. Du musst um dein Land, um deine Berufung kämpfen. Es wird dir nicht freiwillig gegeben. Du musst es einnehmen, du musst den Feind vertreiben, du musst die Festung niederreißen. Und du hast nur dieses Land eingenommen, wo du auch mit deinen geistlichen Füßen draufgestanden bist. Das haben die Amerikaner auch im Vietnamkrieg lernen müssen, dass man ein Land nicht über Lufthoheit erobern kann. Man braucht immer Bodentruppen. Und was mir auch wichtig ist, du kannst dein Land nur einnehmen, wenn du freigesetzt bist, frei von Sünde, von Bindung. Israel musste erst aus der Sklaverei befreit werden, aus Ägypten. Und noch viel mehr, Ägypten musste aus ihrem Herzen raus. Ja, warum hat es so lange gedauert? Nicht, weil der Bus zu spät kam. Er muss uns aus der Sklaverei befreien. Du musst frei sein. Viele sind noch gefangen in Bindung, in Sünde. Das sind vielleicht auch Festungen in deinem Leben, vielleicht Unversöhnlichkeit, vielleicht Richten, wo wir vielleicht noch gefangen sind. Dein Land wird so lange brach liegen, bis du endlich aus dem Gefängnis kommst, aus deiner Bindung dich freisetzen kannst. Versteht ihr? Strategie, wo, wenn du zu Gott kommst, kann auch sein, dass er Dinge erstmal bereinigt, dass er Dinge in deinem Leben umkrempelt, dass er den Finger auf Situationen, auf dein Leben legt, sagt, das muss geändert werden. So kannst du nicht in dein Land hineinkommen. Wer mag nochmal Veränderung? Okay, ich habe euch noch nicht abgeschreckt. Ja, die Veränderung ist wichtig, weil die Veränderung bringt dich von A nach B. Sie macht es möglich. Weil Gott dich verändern kann, weil Gott wirken kann und du plötzlich Wege gehen kannst, die du vorher nicht gegangen bist. Arrangier dich nicht mit der Sklaverei. Viele haben sich arrangiert in so einem Status quo. Da wird nichts passieren. Du musst lernen zu kämpfen. Manche haben es auch noch nicht gelernt, was es heißt zu kämpfen. Oder sind auch aus dem Kampf vielleicht geflohen. Oder stehen geblieben. Das Land liegt brach. David hatte hier alles verloren. Es sieht so aus, als hätte der Feind komplett gesiegt. Bis dahin, dass seine eigenen Leute ihn töten wollten. Es war wirklich am Ende. David holt sich diese Strategie. Nochmal, dieser eigentliche Kampf. Ja, dieser eigentliche Kampf, also es findet danach ein reeller Kampf statt. Ne? David wird mit seinen Männern ziehen. Er wird von den 600, 200 noch zurücklassen müssen. Und er wird den Amalekitern so richtig einheizen. Und der David wird nicht nur die Verluste ausgleichen, also das zurückbekommen, was der Feind ihm genommen hat, sondern er wird noch Beute machen, noch viel mehr. Das ist ein göttliches Prinzip hier. Das heißt, Gott möchte wiederherstellen. Wenn du göttliche Strategie zulässt in deinem Leben, wenn du so dein Wort hast, dann wird Gott auch Dinge wiederherstellen und Segen fließen. So Segen fließen, dass David von der Beute nahm und an alle möglichen Leute noch schickte. Er gibt weiter. Gott wird dich so segnen, dass du weitergeben musst. Der Kampf findet an dieser Stelle statt, wo er sagt, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich kann es gar nicht genug betonen. Vielleicht müssen wir neu lernen, im Gebet zu kämpfen. Wenn du, mit Kämpfen meine ich, wenn ich das Beispiel nehme, hast du alleine gekämpft, Susanne? Nein. Wer will alleine kämpfen? Und tschüss. Sorry. Ich sage das jetzt so böse, weil manche glauben vielleicht, sie müssen alleine kämpfen. Das ist falsch, das ist eine Lüge des Feindes. Gott hat uns hier zusammengestellt. Ich habe Freunde, wo ich weiß, ich kann hingehen. Ich kann auch nachts um 3 anrufen, die kämpfen für mich. Ich würde auch noch einen Kaffee kriegen. Und ich möchte euch Mut machen. Kämpfe, vielleicht habt ihr noch nicht gelernt zu kämpfen. Dann hole ich mir die Leute, wo ich weiß, die hören auf Gott. Dann hole ich mir den Rat ein. Ich weiß noch, ich bin oft hunderte Kilometer gefahren, damit ich Leute treffen konnte, die prophetisch begabt waren oder wo ich wusste, sie hören Gott, damit Gott in meine Situation hineinspricht. Klar, manchmal ist es auch bequem, der Prophet kommt in mein Wohnzimmer. Kann auch passieren. Aber es ist nicht immer so einfach. Ja. Kämpfe. Du bist verantwortlich zu kämpfen. Deine Strategie zu holen. Was für dich dran ist und was für den anderen funktioniert, muss nicht für dich funktionieren. Nicht vergleichen. Da fällt mir dieser eine Witz ein. Da kommt so der Hahn, ist aus meinem Französischkalender. Da kommt so der Hahn in den Hühnerstall und bringt ein Straußenei mit. Und sagt, meine verehrten Hennen, schaut, was die Konkurrenz geschafft hat. Also fangt nicht an zu vergleichen. Wenn Gott hat für dich ein individuelles Wort, einen individuellen Weg. Ja? Es gibt keine zwei gleiche Wege. Vielleicht schon, aber es ist dein Weg. Ja? Ich möchte dir Mut machen. Komm zu diesem Wendepunkt. Ja, es sieht hier so wie nach einer totalen Niederlage aus, ne? Im Sichtbaren hier war wirklich das Ende erreicht. Es war total niedergeschmettert. Der Feind hat David scheinbar alles genommen, ne? Familie, Zuhause, Wohlstand, sogar seine Autorität. Wo war seine Autorität? Wo ist ja jetzt deine Berufung als Beter oder als jemand, der Heilungssalbung hat oder was auch immer, oder als Pastor oder deine Berufung als Christ? Wo ist denn dein Gott? Hat dich das schon mal jemand gefragt? Ich kenne solche Fragen. Das tut weh. Fast alles genommen, sogar seine Autorität. Aber er gibt nicht auf. Er begibt sich auf das geistliche Schlachtfeld. Dort entscheidet sich dein Leben, entscheidet sich dein Kampf. Nicht in dem Drumherum, sondern hier im Geistlichen. Hier ist der Wendepunkt. Ja, es scheint vielleicht verloren zu sein im Sichtbaren, aber im Geistlichen wird die Schlacht entschieden. Er findet hier nicht nur Kraft, sondern auch Strategie. Epheser 6, Vers 10, ihr kennt die Stelle, ich lese es einfach nochmal vor. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, denkt an das Bild, der brüllende Löwe. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hol dir deine Strategie auf dem geistlichen Schlachtfeld. Hol dir dein Rema, wo du festhalten kannst. Ja, dein Anker, wo du sagst, hier halte ich mich fest, an diesem Wort halte ich mich fest. Der Paulus hatte auch ein Wort, an dem er sich festhielt. Ne? Er kam zu Gott, mehrfach hat gesagt, nimm doch diesen Dorn aus meinem Fleisch. Und auch wo Gott ihm das Wort schenkt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Lass dir für dein Leben dein Wort schenken oder für deine Situation. Das wird dich durchtragen, wird dir durchhelfen. Oder die Strategie, wo auch ganz praktisch, ich möchte nochmal den praktischen Bogen schauen. Es gab Dinge in meinem Leben, wo Gott klar gesagt hat, ändere deine Ernährung. Wenn du so weitermachst, wirst du gesundheitliche Schäden haben. Ja, Gott kann gnädig sein. Ja, klar. Aber wenn du bestimmte Dinge nicht tust, musst du vielleicht auch die Konsequenzen tragen. Ganz praktisch. Und nochmal, holt euch Beistand, holt euch Hilfe. Ich bin, was weiß ich, wohin gefahren, um Hilfe zu holen. Ich bin, wenn Gebetsaufrufe waren, bin ich immer nach vorne gestürmt. Es war mir dann egal, was der Prediger da vorne sagt für irgendwas. Ich will Gebet. Ne? Ich habe von Freunden für mich beten lassen. Ich nehm es wahr, Leute. Nehmt es wahr. Ihr dürft gern woanders auch hingehen und für euch beten lassen. Ne? Schaut euch, holt euch den Support, den ihr braucht. Trotzdem ist hier meine Gemeinde kein Thema. Ja. Aber ich darf für mich beten lassen. Ich darf Geschwister anrufen. Auch ganz praktisch der Josua, ne? Beispiel für Strategie. Er hat diese Begegnung, wahrscheinlich mit Jesus. Und er hat plötzlich diese Strategie, wie das verheißene Land erobert werden wird. Wie Jericho eingenommen werden kann. Ihr kennt diese Geschichte, ne? Wie sie dann mehrfach drumherum gehen, erst schweigend und so weiter. Wenn du jetzt ein Militär fragen würdest, weiß nicht, was er zu dieser Strategie sagen würde. Im besten Fall würde er halt sagen, naja, mach du schon. Ne? Das ist verrückt. Ne? Ich sage nicht, dass, wenn Gott was sagt, dass es unbedingt logisch sein muss. auch wenn mein Verstand es liebt, logische Dinge, Dinge, die ich erklären kann, die ich verstehen kann, die deterministisch sind, die ich vielleicht in einen Algorithmus packen kann, vielleicht in eine Methode. Was immer dir Gott zeigt, sei gehorsam. Das ist der andere Schritt, ne? Hol dir auf dem geistlichen Schlachtfeld, hol dir dein Wort, deine Strategie. Komm zu Gott, kämpfe. Zweitens, ja, bin ich Herr, sende ihn. Nein, du musst es umsetzen. Du bist verantwortlich. David setzt es um. Er zieht mit seinen Männern hier dem Feind hinterher. Er zog hin. Er ist gehorsam vom Hören zum Tun. Sei gehorsam, wenn Gott dir was zeigt. Und noch was. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Du darfst Fehler machen. Ich hatte manchmal ganz verrückte Eindrücke und ich habe es einfach getan. Manche waren wahrscheinlich nur verrückt. Manches waren auch wirklich Eindrücke von Gott. Du darfst Fehler machen. Du musst nicht perfekt sein. Hast du schon mal ein Kind gesehen, was gleich perfekt laufen kann? Habe ich hier eine Meldung? Nein. Also als mein Sohn laufen lernte, habe ich einfach nur gedacht, es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Die ganzen Tische, die auf Kopfhöhe waren und mein Sohn alles so mitgenommen hat, dong, dong, ne, bis die ganze Koordination gestimmt hat. Ich weiß nicht, was sein Schädel alles aushalten musste. Gut, vielleicht hat er deswegen so einen Dickkopf. Ich möchte dir Mut machen. Du darfst Fehler machen. Ich kenne solche Leute aus den eigenen Reihen, die warten nur drauf, dass du einen Fehler machst. Jetzt schauen wir mal, was der macht. Die wetzen schon mal das Messer. Ne? Vorzugsweise in den Rücken. Ja gut, ich weiß, lass Gott diese Leute. Ich kann mich noch an eine Predigt von Christoph erinnern, hat mir geholfen. Sein ist die Rache. Ne? Gib diese Leute Gott ab. Mach dich nicht abhängig von Kritik. Es ist nicht einfach. Ich weiß, von was ich rede. Ne? Ich hoffe, du glaubst mir. Ich kann euch die Narben zeigen hier hinten in meinem Rücken. Mach dich nur abhängig von dem, was Gott dir zeigt. Egal, was es ist. Du wirst anecken vielleicht. Du wirst Freunde verlieren, die eh keine Freunde waren. Du wirst Gegenwind bekommen. Sei dankbar, es macht dich stark. Es werden aber auch Leute mit dir gehen. Es werden Leute bei dir sein. Du wirst rausfinden, wer ist mein Freund und wer nicht. Und vor allem, wenn du den Willen Gottes tust, wirst du, wie David hier, in diesen Sieg hineinkommen, in dein Land hinein. Hier ist noch interessant, David muss hier noch 200 Mann zurücklassen. Er hat also nur noch 2/3 seiner Kampfkraft übrig. Mir kam nur so der Gedanke, wenn du auf diesem Weg bist, vielleicht musst du zurücklassen, damit du in dein Land kommst? Bist du bereit, alles zu tun, um den Feind zu stellen? Ja. Ich denke aber auch so, man hätte auch warten können, bis die sich wiederholt hätten. Nein, es galt wirklich, dem Feind nachzuziehen mit ganzer Kraft. Und jetzt kommt der Part hier, der mir gefällt. Ich mag Geschichten mit Happy End. Wiederherstellung und noch mehr Segen. Mir hat so die Überschrift eigentlich gefehlt. Er kriegt nicht nur seine Frauen zurück. Mir jetzt witzig, also er kriegt nicht nur 5 Frauen zurück von den 2, die er hatte. Nee, er kriegt wirklich diesen Segen zurück. Es sollte ein Witz sein, sorry. Ich möchte nur den Fokus hier legen. Gott ist so gut. Ne? Da wird richtig Beute gemacht. Also da kommt nicht nur das zurück, was so der Feind gerade genommen hat, sondern viel mehr, so dass er weitergibt, ne? Er gibt weiter. Und ich möchte uns auch hier Mut machen. Ich glaube, dieser Gemeinde hier ist einiges geraubt worden. Ich glaube, dass Gott zurückerstatten wird, was der Feind dieser Gemeinde geraubt hat. Und Gott wird auch zurückerstatten, was der Feind in deinem Leben geraubt hat. Davon bin ich überzeugt. Gib nicht auf zu kämpfen. Gib nicht auf, dir diesen Durchbruch zu holen auf diesem geistlichen Schlachtfeld. Es ist nicht einfach. Ja, wenn alles gut läuft, ist es leicht, Christ zu sein, ist es leicht, ne? So diese bestimmten Verse zu zitieren. Ich habe manchmal Leute echt gehasst, die mir im Römer 8, 28 kamen. Darf selber nachlesen, in bestimmten Situationen. Gut, sie hatten letztendlich recht, manchmal war vielleicht die Motivation ein bisschen fragwürdig. Ich kann dir nur sagen, bleib dran, kämpfe deinen Kampf und such dir die Strategie Gottes. Lass dir dein Rema schenken für deine Situation. Und lass uns nicht abirren von dem Weg, lass uns nicht zurückweichen, lass uns nicht zurückbleiben. Ich glaube, auf diesem Weg liegt viel Veränderung. Wir müssen Dinge zurücklassen. Manch einer bleibt vielleicht auch zurück von unseren Weggenossen. Aber es gilt, dass du in dein Land hineinkommst, was Gott für dich hat. Dass wir als Gemeinde da hineinkommen, was Gott für uns hat. Diesen vollen Segen. Und ich finde es so stark, wenn man so liest, da ist noch ein ganzer Vers oder zwei, wo David von den erbeuteten Gütern weiterschickt, weiterschenkt. Segen im Überfluss. Und das ist Gottes Charakter. Ja, deswegen meine Vorpredigt. Gott ist kein Geizmensch. Gott ist überfließend voll Gnade. Ja, und wir als seine Kinder dürfen genauso barmherzig sein wie er und genauso großzügig. Gott ist großzügig. Ich möchte das Schlusswort sprechen oder das Amen in der Kirche, wie es so schön heißt. Ich möchte aber auch anbieten, und ich habe ja gesagt, eigentlich ist es egal, was der Pastor sagt, hol dir dein Gebet. Ich möchte trotzdem ein paar Worte sagen. Wenn du Kraft brauchst und merkst, ich möchte so diesen Durchbruch haben, oder wenn du einfach nur Gebet möchtest und sagst, ich will kämpfen, dann möchte ich dich einladen, dann komm einfach nach vorne und wir wollen gemeinsam beten. Ich möchte auch nochmal Mut machen, hol dir den Beistand, den du brauchst. Hol dir die Gebetsunterstützung, die du brauchst. Ja, ich bin manchmal erschüttert, wenn manche Leute eine Diagnose bekommen oder was auch immer, eine Situation, einen Umstand. Und wisst ihr, was resignieren heißt? Das heißt, genau die Flagge einziehen. Aber wir wollen das Banner hissen, dass Jesus der König ist. Es ist manchmal eine Diskrepanz, wie auch hier, das Sichtbare sieht anders aus. Ne? Ja, im Sichtbaren kriegt man vielleicht Angst und man meint, der Feind oder hat jetzt gewonnen, ich bin jetzt am Ende. So wie bei David hier. Aber wenn du Gott suchst, ja, gibt es vielleicht jetzt ein bisschen Metaphysik, wenn du Gott suchst, dann wird er dir göttliche Strategie zeigen. Er wird dir Dinge zeigen, die du sehen wirst mit seinen Augen. Und du wirst dich an diesem Wort festhalten, nicht an der Diagnose, ne, wie bei Susanne. Diagnose war tot. Gott wollte aber leben. Versteht ihr das? Gott hat gesagt, du sollst leben. Die Ärzte haben gesagt, Diagnose heißt tot. Gott möchte, dass du lebst in allen Dingen. Und wenn du sagst, ich will leben, ich will kämpfen, lade ich dich ein oder ich möchte irgendwo den Durchbruch haben, dann möchte ich dir gerne dabei helfen. Ich bin auch nur ein Mittler, ich bin auch nur jemand, der auch Gebet braucht und sich das Gebet geholt hat, als es brauchte und sich das immer noch holt. Aber ich möchte jetzt hier offiziell beenden. Vater, ich danke dir für deine ermutigenden Worte. Ich danke dir, Vater, dass du uns durch Jesus so diesen Durchbruch geschenkt hast, den Sieg. Und ich bete, dass wir lernen, wirklich in diesem Sieg zu leben, dass wir lernen zu kämpfen, ja, dass wir lernen durchzubrechen und auch von dir wirklich so Strategie und Worte bekommen. Hilf uns dran zu bleiben, hilf uns nicht aufzugeben. Hilf uns, uns gegenseitig Mut zu machen. Ich glaube, wir brauchen auch einander. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier und ich bete, dass er Durchbruch, ja, ich rufe Durchbruch aus über deinem Leben. Noch für die, die zu uns gehören, rufe ich Durchbruch aus. Im Namen Jesus. Amen.